2002 ungefähr, da haben Sie gesagt auf die Frage eines Kollegen, ich bin kein Journalist. Das Spiel mit der Aufmerksamkeit habe seinen Reiz, waren Ihre Worte, aber darum gehe es Ihnen nicht, sondern ich bin ein Lobbyist für digitale Bürgerrechte. Ausdrücklich nicht neutral. Ein Interneterklärer, ein Datenleckentdecker, ein inzwischen digitaler Ureinwohner. Auch Sie, lieber Kollege, werden nicht jünger. Sie sind nicht neutral, sagen Sie selbst. Sie engagieren sich für digitale Freiheitsrechte und ihre politische Umsetzung. Ihr Blog Netzpolitik.org ist ein Mittelding zwischen Medium und NGO, eine Mischung aus Greenpeace und Taz. Sie dürfen gleich widersprechen. Aufmerksamkeit, mächtig gewaltig, gab es im Sommer vor 3 Jahren. Wir haben heute davon schon mal im Panel gehört. Kollegin Schmieding erwähnte es. Die Bundesanwaltschaft ermittelte gegen den mutmaßlichen Landesverräter Beckedahl. Auf diesen Titel können Sie stolz. Sie hatten Dokumente des Verfassungsschutzes VS vertraulich veröffentlicht. Es ging um interne Haushaltspläne des Inlandsgeheimdienstes. Der Generalbundesanwalt musste gehen. Sie sagten da damals, Sie selbst gingen gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor. Und nicht alle Zusammenhänge sind bisher ganz klar. Wir haben noch einiges zu klären. Sie können ja mal, lieber Aktivist, jetzt Heiko Maas fragen. Der ist inzwischen Außenamtschef. Ich gratuliere Ihnen, dem Aktivisten Markus Beckedahl, und danke Ihnen für Ihre Frage. Wie gehen wir damit um, dass immer mehr Öffentlichkeit in privatisierten Räumen stattfindet, auf Servern von privaten Firmen in anderen Ländern, wo alles gilt, nur nicht das Grundgesetz? Ich gratuliere Ihnen, dem Internetaufklärer und Erklärer Markus Beckedahl, der für eine gezielte Regulierung kämpft. Ohne Regulierung, sagen auch Sie, geht es nicht. Und dem Mann, der Netzpolitik nicht als Industrieförderung begreift, sondern als Gesellschaftspolitik. Dem Mann, der sich nicht einschüchtern lässt, nicht als Unternehmer, nicht als Unternehmensberater, nicht als Experte oder Lehrbeauftragter. Und ich darf Ihnen im Namen der Branche Journalismus dafür danken, dass Sie uns öffentliche Dienstleister darin bestärken, in unsere Urteilskraft zu investieren und uns auch ermuntern, auf Unterscheidungsfähigkeit und Genauigkeit zu achten. Sie regen auf, würde ich mal sagen, Sie regen an, auch wenn Sie selbst kein Journalist sind, vielleicht ja doch, Sie sagen es uns gleich, und Sie sind darum, ist Günter Wallraff noch dort, da ist er, der diesjährige Preisträger des Günter Wallraff-Preises, weil Sie mit Ihrer Arbeit die öffentliche Aufgabe des Journalismus stärken und diese Aufgabe in Erinnerung rufen. Und bevor Sie recherchieren, das Preisgeld, lieber Marco Bertolaso, beträgt 5.000 Euro. Den Stifter desselben hatten Sie schon genannt. Einmal reicht. Herr Wallraff, einverstanden? Gut. Ich sage herzlichen Glückwunsch an den geborenen Rheinländer, den inzwischen überzeugten Berliner, und da passt wie Faust aufs Auge mein Originalton Nord. Ich stehe nachher für Übersetzung bereit. Lieber Markus Beckedahl, Stor fast, Kiekwied und Reuchti, immer Welle und immer wieder. Herzlichen Glückwunsch und keep on rocking.
Glückwunsch, ist mir eine Freude, ich würde auch eine Ehre, ich bin auch nicht neutral und da war mir einiges sehr vertraut, was in der Laudatio gerade gesagt wurde, das kam auch zum Teil auf meine Arbeit zu. Also nochmal, ich bin auch nebenbei nur Journalist, sondern auch von daher immer auf Seite der Schwächeren und kann auch viel lernen jetzt von dir.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, stellen Sie sich einfach. Von Netzpolitik.org. Wir haben, und da schließe ich mich an Frau Wenzin an, der Grund, warum die Jury Sie ausgewählt hat, ist wirklich die Courage, mit der Sie der Wahrheit auf der Spur sind, wie Sie recherchieren, wie Sie investigieren. Das hat uns sehr imponiert. Dann kam 2015 eben dieses folgenreiche Jahr für Sie, als gegen sie ermittelt wurde vom Generalbundesanwalt, aber sie gleichzeitig auch den Preis vom Land der Ideen bekam. Wie war das damals für Sie?
Das war alles sehr surreal. Also allein, man kriegt so ein Schreiben, da wird dann mitgeteilt vom Generalbundesanwalt, dass gegen einen ermittelt wird. Dann muss man erstmal im Internet gucken, was eigentlich Landesverrat ist. Dann fangen die ganzen Medien an, irgendwie anzurufen. Zwischendurch ruft die Mutter an, die im Videotext gelesen hat, dass er mir möglicherweise lebenslänglich droht. Das war auch so der größte Stress. So. Meine Mutter konnte 2 Wochen nicht schlafen. Die muss sich immer beruhigen, dass wir natürlich schon ins Gefängnis gehen werde. Und dann haben wir noch parallel von Bundespräsidenten unterzeichnet dieses Land der Ideen gewonnen, wo es gab dann so ein Bild, wo André Meister und ich, also mein Kollege, der auch gegen den auch ermittelt wurde, wo wir dann da so ein bisschen verwirrt standen. Auf der einen Seite halt das Papier vom Generalbundesanwalt, dass wir potenzielle Landesverräter sind, auf der anderen Seite das vom unterschriebene Urkunde vom Bundespräsidenten, dass wir einer der ausgezeichneten Orte der Bundesrepublik sind. Und
das mutet schon sehr skurril an und gleichzeitig hat auch dieses Spannungsfeld, wenn ich das richtig gesehen habe, dazu geführt, dass der Generalbundesanwalt dann in den frühzeitigen Ruhestand versetzt wurde.
Ja, das ist alles, so ein bisschen unklar. Möglicherweise werden wir in 27 Jahren mal in die Archive gucken können. Möglicherweise wird aber auch dank einer Reform des Archivgesetzes alles, was Geheimdienste betrifft, länger geheim gehalten werden. Mich würde mal tatsächlich interessieren, was da tatsächlich passiert ist. Der Generalbundesanwalt musste dann aufgrund einer Meinungsverschiedenheit gehen. Wir wissen immer noch nicht die genauen Hintergründe, sind aber ganz froh, dass wir nicht uns durch die Instanzen verteidigen mussten, sondern unsere Arbeit weitermachen konnten.
Wie viel Druck hat das damals aufgebaut?
Also alle dachten, wir könnten nicht schlafen, wir konnten eigentlich ganz gut schlafen, weil es war einfach zu surreal zu denken, dass man für mindestens 2 Jahre für unsere Arbeit als Journalisten in Deutschland ins Gefängnis kommt. Aber allein diese Bedrohung kam uns auch schon so surreal vor. Wir saßen da mit 5 Personen auf 3,5 Stellen in so einer kleinen Eckbüro und die ganze Zeit lief ein Kamerateam von großen Medien nach dem anderen rein und standen mit dem offenen Mund da und wunderten sich auch, warum wir anscheinend so gefährlich sind für den Staat, dass die halt quasi mit dem größten, mit der größten Waffe, die ihm zu dem Staat zur Verfügung steht, auf uns schießt. Also,
gleichzeitig hatten Sie den Anker des Dokuments, das von dem Bundespräsidenten unterschrieben war, wirklich surreal. Was hat das für die Arbeit, hat sich die Arbeit danach verändert? Haben Sie gesagt, jetzt erst recht oder wie ging es dann weiter?
Ja, wir waren vorher schon sehr gut motiviert, waren danach sehr gut motiviert. Wir hatten Glück, dass wir in den 10 Tagen der öffentlichen Auseinandersetzung, der öffentlichen Debatte bis zur Entlassung von Generalbundesanwalt Range so viel Spenden bekommen hatten für etwaige Gerichtsverfahren, die wir dann nicht für Anwälte ausgeben mussten, sondern quasi in die Redaktion investieren konnten. Dazu muss man sagen, hinter Netzpolitik.org steht seit 5 Jahren ein eingetragener Verein, der gemeinnützig ist. Ja, ich habe vor 5 Jahren mal entschieden, tatsächlich auf die Journalistenseite richtig zu wechseln. Und wir haben dann mal ausprobiert, ob dieses spendenfinanzierte Finanzierungsmodell klappt. Und dank der Landesverrats, Millionen waren es nicht, aber 100.000 Euro oder 140.000 Euro, die da reingekommen sind, konnten wir die Redaktion ausbauen. Und jetzt, so 3 Jahre später, haben wir 15 Mitarbeiter auf 11 Stellen verteilt. Wir haben im Monat zwischen 25.000 und 40.000 Euro Spenden. Im Jahr, letztes Jahr hatten wir 500.000 insgesamt. Das ist schon, also ist nicht viel, aber es gibt uns schon die Möglichkeiten, tiefer zu recherchieren und vor allen Dingen auch, dank der Spendenfinanzierung uns auf Themen zu fokussieren, die andere nicht machen, weil es einfach keinen interessiert oder einfach zu special interest sind. Aber Uns sind diese Themen wichtig, weil jetzt werden die Weichenstellungen für die digitale Welt überall geschaffen. Von größtenteils meisten stehen Interessen dahinter, die nicht die Interessen der Allgemeinheit sind. Und während die meisten Menschen noch versuchen zu verstehen, wie ihr Smartphone funktioniert, werden halt die Regeln im Hintergrund geschrieben. Und wir oder unsere Motivation ist, auf diese ganzen Prozesse, auf die Politik dahinter aufmerksam zu machen, aber auch Menschen zu motivieren, selbst in die Debatten einzusteigen. Und wir sehen uns tatsächlich dann auch als Informationskuratoren bzw. Rechercheure, um auch politische Prozesse transparenter zu machen und immer den Hinweis zu geben, wie man sich selbst halt einbringen kann.
Ja, das fanden wir auch den interessanten Aspekt darin, weil es nutzt ja nicht zu sagen, es ist alles so furchtbar und keine Alternativen zu bieten. Und das liefern Sie auch. Dafür bekommen Sie auch dieses wunderschöne Sträußchen noch dazu. Ich lasse das jetzt einfach mal hier liegen. Und wir danken Ihnen für Ihre Arbeit. Wir finden es großartig, was Sie tun. Sie benennen auch, also Sie beziehen Stellung und Sie benennen die Dinge klar. Jetzt haben wir aktuell zum Beispiel aufgezeigt, dass eine Statistik vom BKA so nicht stimmen kann. Können Sie das kurz beschreiben in zwei Sätzen? Sie wissen, welche ich meine, wegen der Vorratsdatenspeicherung.
Also wir begleiten die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung seit der Gründung von netzpolitik.org und wir kennen die ganzen Fälle, wir setzen uns auch mit quasi der Regierungsrhetorik oder Sicherheitsbehördenrhetorik auseinander und das Bundeskriminalamt versucht gerade nach zwei Urteilen vom Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof quasi wieder die Vorratsdatenspeicherung ins Spiel zu bringen. Und man bringt dann Einzelfälle, wo aber noch gar nicht belegt ist, ob eine Vorratsdatenspeicherung jetzt zum Ermittlungserfolg gebracht hat, in so Statistiken rein. Und wir gucken uns das genau an, analysieren das und nehmen das auch auseinander mit unserer Expertise, weil es sonst halt keiner macht. Sonst wird halt ganz gerne das, was das BKA sagt, übernommen, weil die Experten auch häufig in den Redaktionen fehlen oder zu wenig Mittel zur Verfügung stehen, dem mal gründlich hinterher zu recherchieren.
Ja, vielen Dank, Herr Beckedahl. Auch hier gilt, ich würde gerne weiter mit Ihnen reden, aber ich glaube, uns läuft die Zeit davon. Also von uns noch einmal ganz herzlichen Dank und auch an Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und jetzt muss ich noch ein Versprechen einlösen. Und das gilt Herrn Bertolaso, dem ich vorhin versprochen habe, dass ich dieses Mikrofon auch wieder zurückgebe. Und hier haben Sie Ihr Mikrofon zurück. Vielen Dank, Herr Bertolaso.
Vielen Dank. Meiner Bitte und Ihres Versprechens war, dass ich noch vor der Veranstaltung, und ich muss es leider sagen, wir sind kurz vor dem Ende der Veranstaltung, also bevor die Veranstaltung und damit auch die Übertragung zu Ende gehen, wollte ich noch ein Wort des Dankes sagen an all diejenigen, einige haben Sie gesehen, die in der Technik, die in der Verwaltung dieses Hauses hier, die natürlich auch bei der Initiative Nachrichtenaufklärung, die zum Beispiel bei unserer Kommunikationsabteilung, aber auch in Redaktionen in den letzten Tagen und Wochen eine Menge gearbeitet haben, manchmal auch in der Freizeit, damit diese Veranstaltung hier stattfinden konnte. Also herzlichen Dank von mir, aber möglicherweise auch von Ihnen, die Sie hier im Saal sitzen, an all diese Menschen. Man beendet ja kaum eine Veranstaltung oder